Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die, wenn es gut läuft, ein interessantes Duell zu werden verspricht. Und zwar unter der sehr strengen Aufsicht einer sehr versierten Kollegin, Eva Quadbeck, die gerade von einem Gespräch mit dem Kanzler kommt, wenn ich richtig informiert bin, nicht unwichtig heute, und die mit Blick auf die vergangenen Tage einen bemerkenswerten Gedanken äußert. Da ist, sagt sie, die politische Mitte auseinandergebrochen. Und sollte, sagt sie, die AfD eines Tages in Deutschland in die Regierung kommen, dann wird man rückblickend über diesen Januartag sagen, da hat es angefangen. Herzlich willkommen in der Sendung. Und wir wollen den stellvertretenden CDU-Fraktionschef fragen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir das mal ausbuchstabieren. Da ist die politische Mitte zerbrochen. Wie wird das sein am 24. Februar? Nicht am Wahltag, sondern am Tag danach. Wird diese politische Mitte dann die Kraft haben, wieder aufeinander zuzugehen? Und zwar so, dass wir tatsächlich vorankommen bei allem, was gerade ansteht. Er zumindest scheint zuversichtlich, denn er sagt, das war in Wahrheit eine gute Woche für die Demokratie. Herzlich willkommen, Jens Spahn. Sieht er das auch so, wollen wir diesen Mann fragen, den Chef des Bundeskanzleramts, der Mann hinter Olaf Scholz seit 23 Jahren, glaube ich. Einer, der als harter Arbeiter gilt, aber nicht als harter Hund, sondern einer, der, und das kriegen wir hier tatsächlich immer wieder mit, zu den wenigen gehört, die im eitlen Berliner Politikbetrieb parteiübergreifend geschätzt werden, der zuhört, der erklärt. Und die Frage ist, warum also ist es auch ihm nicht gelungen, das letzte Woche anders zu organisieren? Warum ist es plötzlich nicht mehr möglich, dass die entscheidenden Leute nicht miteinander reden? Dass Robert Habeck in den entscheidenden Stunden Friedrich Merz offenbar nicht erreicht, wer das hier hat durchblicken lassen. Zufall? Absicht? Und warum jetzt der Versuch, einen Demokraten wie Merz zum Rechtsradikalen, zum Nazi zu machen? Viele Fragen an Wolfgang Schmidt. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde, auf die ich mich sehr freue, weil wir heute, glaube ich, ein bisschen grundsätzlicher mal werden können, wenn es gut geht. Herr Schmidt, kannst du anfangen? Sie haben Anfang Januar gesagt, die SPD kommt auf 25-27% und die CDU wird dahinter landen. Glauben Sie das immer noch?
Ja, ich bin Optimist. Und,
also aktuell sind Sie wo?
Wir sind irgendwie bei 17.
Ja, ich hörte 18, was von 16.
Je das nachdem, schwankt ja immer ein bisschen je nach Institut.
Die CDU aber klar, war 29.
Genau, oder 28 und mal 30.
Ja.
Es wird nicht einfach. Aber mein Eindruck ist im Moment, ganz viele wissen noch nicht, was sie machen sollen. Ich glaube, es war noch nie so viel Unsicherheit da. Wen soll man eigentlich wählen? So eine gewisse Grundunzufriedenheit mit dem Gesamtangebot spüre ich ehrlicherweise auch.
Aber 13% in zwei Wochen?
Das sind ja dann so bei dem einen 6 runter, bei dem anderen 6 hoch. Nicht einfach, aber machbar.
Das Thema interessanterweise dieser Tage ist ja, dass ich noch nie so viele Menschen erlebt habe, die sagen, wen wählt man jetzt eigentlich? Erleben Sie das auch so? Ja, alle nicken?
Absolut. Ich kriege Briefe. Die Leute schreiben mir, wen soll ich wählen?
So.
Also und genau so. Und sagen dann auch, wen sie bisher immer gewählt haben und begründen, warum sie das nicht mehr tun können. Absolut. Und auch im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, große Ratlosigkeit und große Frustration über das Angebot.
Über das politische Angebot. Wie erleben Sie das, Herr Spahn?
Es gibt beides. Es gibt eine große Mehrheit im Land, die will einen Politikwechsel, die will eine wirklich andere Politik, nicht ein bisschen anders. Irreguläre Migration, Wirtschafts-, Energiepolitik, also in der Sache gibt es demoskopisch und sozusagen in der persönlichen Empirie große Mehrheiten für einen Wechsel. Aber sie sind sich unsicher, wie sie diesen Wechsel sozusagen kriegen, wie man wählt und wählen kann, sodass tatsächlich auch der Unterschied gemacht wird. Eigentlich muss ich zu Wolfgang Schmidt eins sagen, insofern Glückstreffer heute Abend, dass er da ist. Er ist wahrscheinlich der Einzige, der noch daran glaubt, dass mit Olaf Scholz irgendwas aufzuholen wäre im ganzen Land.
Finden Sie das verrückt, dass er das glaubt?
Ja, ich meine, sogar der SPD-Parteivorsitzende, wie wir diese Woche erfahren haben, wollte ja den Kanzler davon abhalten, nochmal zu...
direkt los.
Ja, ist ja so. Ich meine, ist ja schon ein bemerkenswerter Vorgang, wenn der ist ja schon ein bemerkenswerter...
Wir sollten doch ein bisschen...
Ja, nicht so zu Ende machen, Wolfgang Schmidt?
Zuerst lieber Herr Spahn und dann die Antwort.
Es ist ja schon ein bemerkenswerter Vorgang, wenn der Parteivorsitzende der SPD zusammen anscheinend ja sogar mit Frau Esken versucht, den Kanzler davon abzuhalten, nochmal zu kandidieren im Dezember, der setzt sich am Ende stur durch, wie er manchmal sein kann. Aber das ist ja schon fast Verrat am eigenen Kanzler. Und insofern scheint mir Wolfgang Schmidt tatsächlich der Einzige im Land zu sein, der noch dran glaubt, dass Olaf Scholz irgendwie gewinnen könnte.
Herr Schmidt, jetzt.
Es ist ein bisschen das Problem, wenn man allem glaubt, was geschrieben wird. Es ist klar gesagt worden von Lars Klingbeil, dass da nichts dran war. Ich war ja nun bei diesen ganzen Sitzungen dabei und kann auch berichten, das ist richtig hanebüchener Unsinn.
Also das hat nicht stattgefunden?
Nein, es hat nicht stattgefunden.
Es hat nie stattgefunden, der Versuch, Olaf Scholz von der Kandidatur abzubringen?
Nein, wir haben alle gemeinsam, vor allem die Parteivorsitzenden, die beiden, und der Fraktionsvorsitzende und der Generalsekretär zusammen mit dem Kanzler, ja. Ich durfte auch dabei sein, ja. Natürlich darüber geredet, wie stellt sich die SPD am besten auf für die Bundestagswahl. Und das hat ja auch einen Tag länger gedauert, das haben alle mitgekriegt. Aber das war sehr freundschaftlich, sehr einvernehmlich. Und da musste niemand irgendjemanden bedrohen oder
nicht
abweisen.
Bedrohen hat keiner was gesagt. Sie sagen ja gerade, es hat ein bisschen länger gedauert. Es gab ja offenbar Diskussionsbedarf.
Ja, klar. Das hat aber doch jeder mitgekriegt, dass es jetzt nicht so war, dass Olaf Scholz von einer Welle der Zuneigung durch das Land ritt und dass die zu Ende gegangene Koalition
also
all-time heiß hatte bei der Zustimmung.
Ich frage noch mal, dieses Gespräch, also das Gespräch von Eva Quadbeck zuckt schon.
Ja, die Geschichte hat ja Schattierungen. Was sich im November abgespielt hat, war, dass Unsicherheit in der SPD es gegeben hat, ob Scholz noch der Richtige ist, um die Partei in den Wahlkampf zu führen. Mhm. Und normalerweise hätte ein Parteichef-Duo so etwas binnen 24 Stunden abgeräumt. Das ist in der Politik der normale Vorgang.
Das ist wollten
nicht passiert.
Die aber nicht.
Nee, das Ganze ist gut 2 Wochen gelaufen. Und das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Und dafür gibt es dann 2 Lesarten. Die eine Lesart ist, die haben wirklich erhebliche Zweifel an Scholz gehabt. Die andere Lesart ist, die waren zu schwach, um sich gegen diese öffentliche Welle, Pistorius soll es machen, zu wehren. Ich glaube, dass Ersteres der Fall ist. Was aber nicht korrekt ist, Herr Spahn, gehe ich zumindest von aus, dass es einen Anruf bei Herrn Scholz gegeben hat durch Herrn Klingbeil, der dann gesagt hat, wir wollen dich nicht als Kanzler. Ich hatte heute Gelegenheit, mit Scholz zu sprechen, und ich gehe nicht davon aus, dass er mir ins Gesicht gelogen hat. Meine Kollegin und ich, wir haben die Frage gestellt, ob es ein solches Gespräch gegeben hat, und das hat er verneint. Also aber die Unsicherheit, die war im November da. Und dass so eine Geschichte jetzt noch mal hochkocht, da fragt man sich natürlich, warum kocht die noch
das
mal hoch?
Das ist sowieso die interessante Frage.
Wer
woher kommt die?
Wer hat diesen
wer
Spin, jetzt,
sowas?
Wer hat diesen Spin jetzt gesetzt für 2 Medien? Das heißt ja, dass da irgendjemand das reingetragen haben muss. Und da muss man dann wiederum sagen, dass die SPD beim Thema Selbstdemontage schon immer ganz gut war.
Gut, aber es hieße ja, Sie würden jetzt...
Also Sie sagen, Entschuldigung, ganz kurz, das kommt aus der SPD.
Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es irgendwo anders herkommt. Also sonst wären die Kollegen ja irgendwie unprofessionell, wenn sie, was weiß ich, von irgendeiner anderen Seite solche internen Informationen entgegennehmen würden. Also das kann ja nur die SPD wissen, ob es solche Gespräche gegeben hat oder nicht. Und wie gesagt, hatte heute Gelegenheit zu fragen und gehe mal davon aus, dass mir nicht ins Gesicht gelogen wurde.
Das weiß man beim Kanzler im Zweifel nicht ganz genau. Aber unabhängig,
komm, lassen Sie uns bitte fair bleiben im
Wahlkampf. Sorry, er lügt etwa, wenn er sagt, es würden Renten gekürzt, um die Ukraine-Hilfe zu bezahlen. Das ist eine glatte Lüge.
Nein, das stimmt auch nicht.
Falsch. Aber unabhängig davon ist ja das
Bemerkenswerte.
Aber das Bemerkenswerte ist ja tatsächlich, dass aus der SPD heraus, also wir unterstellen mal, Ihre journalistischen Kollegen haben ordentlich Quellen geprüft. Das würde ich annehmen wollen bei den beiden Medien. Dass aus der SPD heraus das eben entsprechend kommuniziert wird. Und das zeigt ja nur, wie groß das Unwohlsein ist, weil man ja spürt, ich meine, auf die Frage, wollen Sie, dass die Ampel weitermacht, sagen 0% ja. Der Vertrauensverlust ist massiv. Die AfD übrigens hat sich verdoppelt in den letzten 3 Jahren. Dieser Kanzler, mit dem haben die Leute fertig. Und insofern sage ich ja nochmal, finde ich es beeindruckend, wenn Herr Schmidt glaubt, dass da nochmal wieder was geht. Ist auch okay. An der Stelle, das werden wir ja in 2 Wochen sehen. Aber es ist ein bemerkenswerter Vorgang innerhalb der SPD. Allein, dass es 2 Wochen gedauert hat, den Kanzlerkandidaten zu bestätigen, wenn es einen amtierenden Kanzler gibt. Ich weiß gar nicht, ob es das jemals gegeben hat in der Geschichte der Republik.
Also vielleicht, ob die Leute durch sind mit dem Bundeskanzler, das werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden, und zwar am 23. Februar. Mhm. Ich finde, das sollten wir dann noch abwarten und nicht vorher sagen, wie es so ausgehen wird. dann sagen alle, die dabei waren bei den Gesprächen, und ich habe geschildert, es hat mehrere Gespräche über eine längere Zeit gegeben, dass diese Lesart, diese Geschichte nicht wahr ist. Und ich war dabei und ich kann sagen, dass
waren Sie auch dabei?
Ich war dabei. So, ich war bei dem nicht stattgefunden habenden Telefonat natürlich nicht dabei, weil es das nicht gegeben hat.
Die Kollegen, aber, Entschuldigung, ganz kurz. Wir reden jetzt schon mehrfach von einem Telefonat. Ich höre von persönlichen Gesprächen, von Besuchen im Bundeskanzleramt, nicht Telefonat. Und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Hat
ich
es das gegeben?
Ich habe jetzt auch das Telefonat. Ich kann ja sagen, das hat es nicht gegeben.
Hat viele Gespräche. Hat es diese Besuche nicht gegeben?
Nein, es hat viele Gespräche gegeben, bei denen ich auch dabei war, bei denen über die Lage gesprochen worden ist. Und das ist auch die Aufgabe von Parteivorsitzenden und auch eines Kanzlers und auch des Fraktionsvorsitzenden, die Lage zu analysieren und dann zu entscheiden, was man macht. Und Sie erinnern sich, der Kanzler war dann beim G20-Gipfel in Rio de Janeiro in Brasilien. Und da hat man gesagt, diese Entscheidung, die treffen wir dann, wenn er wieder zurück ist. Und so ist es dann auch gelaufen. Ich finde es ein bisschen interessant. Der Parteitag der SPD hat einstimmig Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gemacht. Wir machen jetzt alle Wahlkampf. Ich erlebe da auch gerade nach der letzten Woche sehr viel Energie.
Wie erklären Sie sich das, dass das jetzt rauskommt?
Das weiß ich nicht. Das frage ich mich natürlich auch. Finde es nicht gut.
Aber Sie halten die These natürlich für richtig, dass es aus der SPD mutmaßlich kommt.
Das weiß ich nicht.
Und das ist ja Sabotage, ne? Ja, wenn sowas passiert.
Ich glaube, die Leute interessiert gerade nicht so sehr, was im November war, sondern also die Fragen, die ich kriege, wenn ich jetzt Wahlkampf mache, ist das erstens, wie geht es weiter? Zweitens, mit wem wollt ihr es denn machen?
So,
und genau
da sind wir gerade.
Nein, jetzt als Koalition. Mit wem wollt ihr es denn machen?
Okay, darüber reden wir gleich.
Und die Frage, ob jetzt die SPD sich so rum oder andersrum hätte entscheiden sollen oder nicht, spielt bei dem, was ich an Gesprächen führe, keine Rolle.
Aber das Bemerkenswerte, auch mit Blick auf die letzte Woche, ist doch. Ich meine, Olaf Scholz, wir haben ja am Freitag eine Sitzung erlebt mit 4 Stunden Unterbrechung, wo geredet wurde, gesprochen wurde. Olaf Scholz war eine Randnotiz. Er hat in keinem der Gespräche teilgenommen, eine Rolle gespielt. Also seit einigen Wochen nehme ich ihn an keiner Stelle mehr wahr, dass er irgendwo eingreift, irgendwas prägt. Lars Klingbeil hat offensichtlich schon voll übernommen, die SPD zu führen, zu dirigieren. Auch das, was parlamentarisch passiert, was in der Regierung passiert. Olaf Scholz war praktisch in der letzten Woche nicht existent. Übrigens auch nach der Entscheidung, den Finanzminister zu entlassen. Er hat ja Christian Lindner rausgeworfen. Dann haben Rolf Mützenich und Friedrich Merz im Grunde den Neuwahltermin festgelegt. Das ist eigentlich die Aufgabe der Regierung. Also ich finde, Olaf Scholz ist auch nirgendwo mehr irgendwie seh- und prägbar, eigentlich schon in den letzten 3 Jahren nicht. Wir wissen bei den allermeisten Dingen nicht, was will er eigentlich. Und aktiv irgendwie eingreifen, tut er auch nicht mehr. Ich habe manchmal schon das Gefühl, er ist irgendwie schon in der Zeit nach der Wahl.
Olaf Scholz regiert. Er war vorgestern gerade in Brüssel. Er war am Sonntag in Großbritannien bei dem britischen Premierminister. Das ist das, was ein Kanzler macht. Er regiert und ansonsten macht er natürlich viel Wahlkampf. Mhm. Also ich glaube auch, dass wir doch eher mal über die Themen reden sollten, die den Leuten unter den Nägeln brennen, weil die Analyse, dass so viele so unsicher sind wie noch nie.
Das machen clevere Spin-Doktoren so, sie schmeißen die Nebelkerze und sagen, lass uns doch jetzt mal wirklich über die wichtigen Sachen sprechen.
Ich glaube, das ist aber das,
was die Leute wirklich über eine wichtige Sache. Nee, wir reden gerade über eine wichtige Sache. Also, das eine ist, Herr Schmidt, es fällt mir wahnsinnig schwer, diese Geschichte so zu glauben, weil, und das an dem Punkt einfach auch mal sagen öffentlich gemacht, Lars Klingbeil saß hier in der Sendung und hat sich auf diesem Stuhl sitzend eine bessere Performance des Kanzlers gewünscht. Sie erinnern sich an den Moment.
Ja.
Wie fanden Sie das?
Ich habe, das gebe ich zu, nicht gesehen.
Nein,
ich habe nur hinterher davon gehört.
Genau. Aber Sie hören das ja. Es ist ja wichtig, wenn der Parteichef hier sitzt und von seinem eigenen Kanzler eine bessere Performance
fordert. Ja, mein Eindruck ist aber, dass Lars Klingbeil das so meinte, wie ich es auch verstanden habe. Nämlich, dass wir ein Thema hatten mit dieser Koalition. Und das hat was damit zu tun, vielleicht darf ich es erklären, was das Problem auch aus meiner Sicht an der Koalition ist. Es gab ja andere Lesarten. Die Schwierigkeit ist, dass wir das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik 3 ganz unterschiedliche Parteien in einer Koalition hatten. Und die hatten zu den zentralen Fragen wirklich fundamental unterschiedliche Meinungen. Und das zusammenzuhalten, da kann man jetzt sozusagen das machen, was viele erwarten, mit der Faust auf den Tisch hauen, Machtworte sprechen, dann funktioniert es aber nicht, sondern sie müssen immer wieder mühevoll hinter den Kulissen dafür sorgen, dass trotz der 3 unterschiedlichen Meinungen eine Lösung rauskommt. Und das hat der Kanzler gemacht. Und dass er dabei nicht dieser Erwartung des strammen Maxes gerecht werden konnte, ist ein bisschen der Rolle geschuldet. Deswegen haben Sie auch gemerkt, ging bei der SPD, ging bei ganz vielen so eine Erleichterung durch, als diese Regierung zu Ende war. Bisschen verständlich, aber schade.
Inzwischen selbst, dass er besser mal häufiger hätte auf den Tisch hauen sollen, dass er die Koalition früher hätte beenden sollen, dass er sich mehr hätte durchsetzen müssen beim Thema Heizungsgesetz und anderen Dingen, wo ihm dann SPD, wo ihm dann FDP und Grüne auf der Nase herumgetanzt sind. Also das sagt er doch inzwischen selbst.
Ja, klar.
Also wenn man ihn fragt nach seinen Fehlern oder nach dem, was er anders machen würde, dass er genau an dem Punkt sich nicht hinreichend durchgesetzt hat.
Aber er sagt auch, dass zum Beispiel die Frage, wie man mit Konflikten umgeht, wenn man dann dem anderen öffentlich was sagt, dass die Konsensfindung und die Lösungsfindung verlangsamt. Aber das ist diese Ebene der Öffentlichkeit.
Wie und Sie in dem Zusammenhang Eindruck, dieses brutale öffentliche Abwatschen, weil wir Sie heute mal hier sitzen haben, von Christian Lindner?
Ich hatte ein gewisses menschliches Verständnis.
Das hatte ich auch.
Nach
aber aus einer professionellen Sicht.
Naja, muss ja den Kontext wieder sehen. Wir haben da Stunde um Stunde verhandelt, um noch eine Lösung für den Haushaltsentwurf 2025 hinzukriegen. Und die Zeit lief ab, weil die Haushaltsausschusssitzung die nächste Woche war. Und das Finanzministerium noch die Unterlagen hätte bereitstellen müssen. Und dann gab es diesen Koalitionsausschuss und dann am nächsten Tag und am übernächsten Tag sollte der Kanzler in Budapest sein, um über die Frage im Kreis der Staats- und Regierungschefs der EU zu reden, wie gehen wir jetzt mit dem gerade frisch gewählten US-Präsidenten um. Am Donnerstag sollte Zelensky, der ukrainische Präsident, kommen, weil das ja für das Land schon eine ziemlich existenzielle Frage
war.
Und
da springt man mal in die
Regierung. Dann in diesem Fall ist ja dann hinterher hier auch bei Ihnen, glaube ich, ausgiebig diskutiert worden, sagt einer der Partner, wir machen Pläne, dann am Freitag, wenn der Kanzler außer Landes ist, die Regierung in die Luft zu sprengen. Und das war was, was der Kanzler schon, das hat man gemerkt, nicht so richtig gut fand. Und Sie haben auch mitgekriegt, dass ja Informationen, Hinweise, dass sowas im Busch war, schon eine ganze Weile im politischen Berlin unterwegs waren. Und wir hatten das auch mitgekriegt. Und auch der Kanzler hat das mitgekriegt.
Ich meine, nach allem, was wir wissen, hat doch Christian Lindner an dem Tag angeboten, ja, die Regierung zu beenden, aber noch gemeinsam die Mehrheit im Bundestag durchtragen. Das ist ja eine neue Situation in 75 Jahren Bundesrepublik, dass wir eine Minderheitsregierung haben. Und das Angebot war ja scheinbar des Finanzministers, ja, schneller zu Neuwahlen zu kommen, aber eine stabile Regierung zu behalten. Und am Tag nach der US-Wahl, wo jeder sieht, es kommt auf Deutschland ziemlich was zu, es wäre gut, wenn wir eine funktionsfähige Regierung haben, wird der Finanzminister entlassen, die Regierung im Grunde gesprengt, auch mit dem, wie das Statement da gemacht worden ist, dann im Kanzleramt und das Ganze noch von einem Europäischen Rat, wo in Europa sowieso die Frage der Stabilität sich gerade stellt. Das kann ich nicht besonders verantwortungsvoll finden. Und was Olaf Scholz ja immer gesagt hat, ist, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt Führung. Wir haben 3 Jahre lang keine Führung gesehen, nirgends. Also hier in Hamburg hat es angeblich auf den Vermerken immer geheißen, OWD, Olaf will das. Ich habe mich immer gefragt, WIO, wo ist Olaf? Weil wir an den entscheidenden Themen nicht wussten, was will der Kanzler. Und jetzt muss man ja mal schauen. Die SPD hat ihn nicht zum Vorsitzenden gewählt in einem Mitgliederentscheid. Gescheitert.
Ähnlich wie bei Friedrich Merz zweimal.
Mitgliederentscheid ist er gewählt worden mit 2/3 übrigens.
Nachdem er es zweimal vergeblich versucht hat, oder?
Aber ich finde, das ist so eine
Ebene, lieber Herr Spahn,
das ist doch nicht das, was das Land gerade umtreibt.
Bei allem Interesse an der SPD.
Lassen Sie uns doch über die Themen, das ist etwas, was Sie die ganze Zeit machen. Sie lenken ab davon zum Beispiel der Frage, wie finanzieren wir eigentlich das, was die CDU
vorschlägt. Wenn mich
nicht alles
täuscht, tritt dieser Kanzler gerade noch mal an.
Ja, zu Recht.
Und ein Kanzler, der nicht in der Lage ist, 3 Jahre lang eine Koalition zu führen und zusammenzuhalten.
Wir haben
ein Kanzler, der
diese Regierung Deutschland gut durch die Energiekrise gebracht hat. Hier sind die Lichter nicht ausgegangen. Die Preise sind, nein, das ist nicht 3 Jahre her. Entschuldigung, das ist etwas, was diese Regierung geschafft hat. Diese Regierung hat es geschafft, dass der Wechsel hin zur Klimaneutralität, dass wir das schaffen, was wir noch in 20 Jahren hinkriegen müssen, dass das jetzt endlich funktioniert. Weg von diesem gesamten Sprüche klopfen, sondern hin in konkretes Handeln.
Der größte Sprücheklopfer des Landes, der größte Sprücheklopfer des Landes ist ja wohl Olaf Scholz. Historischer Kompromiss nach der Einigung mit dem Ministerpräsidenten. Abschieben aber im großen Stil. Spiegeltitel. Bazooka. Dreifach Doppelwumms. Ich weiß gar nicht, was wir alles für Sprüche von diesem Kanzler gehört haben. Wir halten mal fest, wir haben 2 Jahre Rezession. Die Wirtschaft schrumpft seit 2 Jahren. Der Kuchen wird kleiner. Wir haben illegale Migration, 800.000 Menschen in 3 Jahren. Und die AfD hat sich verdoppelt in diesen 3 Jahren. Der Frust im Land ist so groß geworden, dass die extreme Rechte mittlerweile jede 5. Stimme potenziell kriegen kann. Ich finde es übrigens zynisch, dass sich gerade die am lautesten empören, die mit ihrer Politik in den letzten 3 Jahren, die haben erst so groß werden lassen. Und deswegen, ja, ist eine wichtige...
Obwohl sie vorher ausgeschlossen haben...
Warum darf man eigentlich bei Wolfgang Schmidt nie ausreden? Das ist das dritte Mal, dass ich nicht ausreden kann.
Herr Spahn, und ja, deswegen ist das eine wichtige... Sie die ganze Zeit Dinge behaupten, die einfach nicht stimmen. Und Sie von den eigentlichen Themen des Landes immer wieder ablenken. Lassen Sie doch dann uns reden über, wie wir Wirtschaftswachstum hinkriegen. Und dann müssten Sie auch mal erklären, wie Sie die 100 Milliarden Steuerausfälle finanzieren wollen. Da höre ich von Ihnen niemals ein Wort. Stattdessen Attacken auf Olaf Scholz, Abarbeiten an Sprüchen, an angeblichen. Ich glaube, dass die Leute genau deswegen auch so genervt sind, weil diese Art und Weise, nicht über Politik zu reden, sondern auf persönliche Ebenen zu gehen, die Leute abstößt. Lassen Sie uns das hier heute Abend nicht machen.
Ich habe den Einstieg irgendwie auch deswegen so gewählt, weil ich tatsächlich finde, dass es nicht trivial ist. Die Frage, warum sind im Moment so viele Menschen so ratlos? Die hat ja was damit zu tun, dass das politische Angebot offensichtlich nicht so ist, dass es sie überzeugt. Schlicht und ergreifend. Sie haben das Thema in Ihrer eigenen Partei. Ehrlich gesagt, die Geschichte, die jetzt dieser Tage da hochkommt, dass man angeblich Olaf Scholz versucht hat, von einer weiteren Kandidatur abzubringen, ich kenne die schon länger. Das ist keine Geschichte, die mir wirklich neu ist. Und das kann man sich ja auch vorstellen. Das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Das ist nicht der Punkt. Die Frage muss ja auch an Jens Spahn gehen. Wenn doch Olaf Scholz, wenn diese Regierung so ein Totalausfall war über 3 Jahre, warum gibt es da nicht mehr Begeisterung für Friedrich Merz? Haben Sie nicht in Wahrheit das Problem auch, dass Sie in Wahrheit ein personelles Angebot machen, das nicht wirklich überzeugend ist? Ist das nicht der gleiche Punkt? Wüst, Günther, Söder, der immer noch sein Spiel in Bayern spielt, es wurde alles gespielt. Und dann ist da Friedrich Merz und dann gibt es diese angebliche oder echte Schwäche der Ampel. Und Sie kommen gerade mal so mit Mühe an die 30% dran. Wo ist der Rest? Warum ist die AfD so stark, wenn Sie doch eigentlich ein so großartiges Alternativangebot sind?
Das kann ich gerne sagen. Zum ersten Mal gibt es nicht mehr sehr viele Parteien in Europa, die es überhaupt schaffen, jede dritte Wählerstimme zu erreichen. Also mit 30, ja, wenn wir mal sagen, 30% sind wir schon ziemlich stark. Aber ja, es gibt, was ich spüre...
Aber es gibt keine Merz-Begeisterung, ne? Da sind wir uns einig.
Was ich spüre, es gibt schon eine klare Erkenntnis, dass wer politische Führung will, wer einen Kanzler will, der in Washington und Peking ernst genommen wird, in London und Brüssel ernst genommen wird, mit Friedrich Merz richtig liegt. Das ist so. Aber vor allem spüre ich, dass viele sagen, wir finden vieles von dem richtig, was ihr sagt, Union, CDU, CSU. Aber wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob ihr es nachher wirklich macht.
So.
Also ich habe den Eindruck...
Und würden Sie sagen, Sie haben zu... Wenn es darum geht, Ihnen das weiterhin zu glauben, wenn Sie sagen, haben die letzte Woche Ihrer Partei dem Land einen Dienst erwiesen?
Ja, deswegen, weil wir gezeigt haben, dass es uns sehr, sehr ernst ist, dass wir unsere Vorschläge machen, dass Vorschläge zur Abstimmung stehen. Friedrich Merz hat deutlich gemacht, als Kanzler wird er in der ersten Woche auch Entscheidungen treffen, was das Begrenzen irregulärer Migration angeht. Wenn eines klar geworden ist letzte Woche im Deutschen Bundestag, und das ist das, was ich vorhin meinte mit, es war deswegen vielleicht gut für die Demokratie, dann ist es ja die Unterschiede. Nämlich, wer will einen Unterschied machen? Wer will nach Magdeburg, Aschaffenburg, bei diesem Gefühl in der ganzen Gesellschaft, dass wir uns überfordern mit dieser irregulären Migration, wer will einen Unterschied machen? Wer meint es ernst? Wer bringt Vorschläge, Gesetze in den Bundestag ein? Der Gesetzentwurf wurde übrigens eingebracht, über den wir abgestimmt haben, nach Solingen. Der war ja nicht neu. Der lag seit der ersten Beratung, seit September im Deutschen Bundestag. Und damit ist der Unterschied deutlich geworden. Und die Arbeitsverweigerung, die Rot-Grün seit 3 Jahren macht, beim Thema Migration hat ihren Höhepunkt erreicht letzte Woche. Und das können die Wählerinnen und Wähler jetzt bewerten.
Darf ich da mal ein Detail aus der vergangenen Woche rausgreifen, an dem ich beiden Herren erklären möchte, warum die Leute im Land so frustriert sind. In diesem sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz steht ja der Punkt drin, dass man die subsidiär Schutzberechtigten, dass die grundsätzlich keine Familie mehr nachholen sollen, also nie wieder. Den Familiennachzug der subsidiär Schutzberechtigten, der war schon mehrfach ausgesetzt, seitdem wir 2015 erstmals so eine große Flüchtlingswelle hatten. Und das haben verschiedene Regierungen dann eben auch getan. Und jetzt der Punkt, wo SPD und Grüne inhaltlich nicht mitgehen konnten, war zu sagen, wir setzen den für immer aus. Wenn man die Kommunen fragt, egal ob das SPD oder Unionsbürgermeister sind, sogar Grüne, die sagen, bitte verteilt keine Flüchtlinge mehr in unsere Kommunen. Wir können nicht mehr. Wir haben keine Wohnungen, wir haben keine Kita-Plätze. Genau. Sprachkurse haben wir auch nicht für diese Leute. Und wahrscheinlich wären SPD und Grüne bei dem Punkt mitgegangen, wenn man gesagt hätte, man setzt es nicht für immer und ewig aus, sondern man setzt es eben, man einigt sich mal wieder auf 6 Monate oder man einigt sich auf 12 Monate.
Das haben wir angeboten.
Wenn das... Also ich habe so viel gehört, wer wem was angeboten hat. Da sind meine, sage ich mal, da ist mein Glaube inzwischen begrenzt. Ja, mhm. Ich war ja auch nicht dabei. Auf jeden Fall, dass es nicht möglich ist, einen solchen Kompromiss zwischen Union, SPD und Grünen und FDP meinetwegen noch zu schmieden. Das ist das, was die Leute so hochgradig frustriert, dass sie den Eindruck haben, es gibt eigentlich politische Lösungen, aber weil jeder in seinem eigenen Saft kocht, weil jeder sein parteipolitisches Ding irgendwie durchbringen muss, kommt man nicht zu den Lösungen. So. Und was ist? Wir hatten ein riesengroßes Tohuwabohu. Die Demokratie hat aus meiner Sicht schon Schaden genommen in der vergangenen Woche. Und die Kommunen haben gar nichts, obwohl man ihnen ad hoc eine Lösung hätte geben können.
Ich will nur sagen, wir haben an dem Freitag, ist ja unterbrochen worden, gesprochen worden, wir haben angeboten zu befristen. Das sind ja 3 Regelungen im Gesetz. Begrenzung wieder aufzunehmen, das hat übrigens Rot-Grün in dieses Aufenthaltsgesetz reingeschrieben vor über 20 Jahren. Die Begrenzung des Familiennachzuges, die Einschränkung für subsidiär Schutzberechtigte und Kompetenzen für die Bundespolizei, was die Frage angeht, abschiebehaft beantragen zu können, wenn sie jemand Ausreisepflichtigen etwa am Bahnhof treffen.
Möglicherweise und hätten Sie auch noch anbieten müssen, dass die im Bundesrat blockierten Sicherheitsgesetze, dass die halt mit durchgehen. Man muss bei sowas dann einen politischen Deal machen, aber das muss ich Ihnen eigentlich nicht erklären, Herr Spahn.
Aber das ist der spannende Punkt tatsächlich, dass sofort eine Bereitschaft, als Lars Klingbeil am Ende der Debatte zum Pult ging, dachte ich, vielleicht schlägt er jetzt genau das vor, dass wir uns noch mal hinsetzen und noch mal schauen, wegen Befristung oder Härtefälle hätte man auch Ausnahmen machen können im Familiennachzug.
Ja, die Grünen wollten das ja zum Schluss noch mal zurücküberweisen in den
nicht zurücküberweisen,
sprechen.
Es ist ja nicht komplex, es ist ja keine Raketenwissenschaft. Hätte man an dem Tag alles miteinander relativ schnell vereinbaren und machen können. Das Angebot ist da. Und übrigens, wenn eine Bereitschaft da ist bei der SPD, wir haben ja noch einen Sitzungstag nächste Woche, Dienstag. Wenn die Bereitschaft da ist, mit einer Befristung das umzusetzen, dann können wir das sofort machen.
Gut, also da hängen dann möglicherweise eben auch noch so Dinge dran, wie warum blockiert die Union Sicherheitsgesetze im Bundesrat, Maßnahmen, die sie eigentlich richtig findet, wo sie nur sagt, geht nicht weit genug.
Worum geht's da?
Da geht es darum, dass Behörden die Genehmigung kriegen sollen, mit Gesichtserkennung zu fahnden.
Das will die Ampel,
das
die Restampel
Ampel,
sozusagen.
Das will die Ampel.
Und das will die Union nicht?
Genau, weil die Union sagt, dass hier zu viele Kautelen in diesem Gesetz drin sind.
Heißt,
dass es zu viele Vorbedingungen gibt, bis die Fahnder das wirklich einsetzen können. Aber bevor man gar nichts hat, hat man vielleicht eher noch eine komplizierte Lösung und sagt dann, wir wollen aber mehr und wenn wir regieren, machen wir mehr. Das ist ja immer die Möglichkeit, sowas zu tun.
Ich will nur dazu
Herr Spahn, Sie haben jetzt sehr lange geredet. Vielleicht darf ich einmal kurz.
Ich gebe nur mal ein kleines Detail, Herr Spahn. Räumen Sie es einmal ab und dann darf ich.
Nur zu dem Punkt. Der Vermittlungsausschuss kann jederzeit, das Licht ist ja nicht abschließend, der Vermittlungsausschuss müsste nur angerufen werden, dann würden unsere Länder sich sofort mit der Bundesregierung hinsetzen und hätten wahrscheinlich heute schon eine Lösung gefunden. Nur die Bundesregierung ruft ja den Vermittlungsausschuss nicht an, weil es keine Bereitschaft gibt, vor allem bei den Grünen, tatsächlich den Behörden zu geben, was notwendig ist. Ich wollte nur noch als Punkt sagen, wir sind sofort verhandlungsbereit bei diesen
Themen. Liegen im Bundestag.
Würden Sie dieses Angebot annehmen?
Vielleicht erstmal, um es ein bisschen zu sortieren, das ist jetzt wieder sehr viel. Und zunächst mal, ich bin überhaupt nicht einverstanden, dass hier der Eindruck erweckt wird von Herrn Spahn, dass diese Regierung und insbesondere die SPD es an der nötigen Härte und an der Konsequenz im Bereich Fluchtmigration missen ließe. Das Gegenteil ist richtig. Und worüber wir streiten, ist in Einzelfällen der Weg. Und darüber sollten wir dann auch reden. Aber diese Unterstellung, dass irgendjemand hier der Meinung sei, dass das richtig sei, dass viele Leute, die keinen Schutzanspruch haben, nach Deutschland kommen können, das ist einfach nicht in Ordnung. Und dann vielleicht zu den Gesetzen. Es liegt ja, und das ist das, worüber da geredet worden ist, jetzt auf der Gesetzesebene, es liegt ein Umsetzungsgesetz für die mühevoll in 8 Jahren Verhandlungen erreichte Einigung zu dem sogenannten gemeinsamen europäischen Asylsystem vor.
GEAS.
Das hätten wir gerne in der Sitzungswoche in der letzten.
und dann in der nächsten zum Abschluss gebracht. Weil das ganz konkret was hilft. Und nicht so eine Frage, ob man im Aufenthaltsgesetz die Worte und Begrenzung reinschreibt oder nicht. Das ändert in der Praxis gar nichts. Zu dem dritten Punkt, der Frage der Befugnisse für die Bundespolizei. Das hatten wir in der Großen Koalition schon mal in einem Gesetzentwurf gemacht. Das ist von der Ländermehrheit, übrigens auch CDU-Ländern, abgelehnt worden. Was wir vereinbart haben stattdessen, 2023 schon mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ist, dass die dafür sorgen sollen, und das haben sie zugesagt, dass die Ausländerbehörden oder die Polizeien oder wer auch immer Zugriff auf die Ausländerakte hat, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage erreichbar sind. Damit, wenn die Bundespolizei jemanden am Bahnhof zum Beispiel aufgreift, sofort geguckt werden kann, können wir den in Haft nehmen. Das ist bis heute in ganz wenigen Ländern umgesetzt.
Das heißt, die Länder.
Mein Thema ist, lass uns konkret sein und lass uns nicht auf dieser Sprücheklopferebene bleiben.
Aber
und der Sündenfall in der letzten Woche war doch, dass man gesagt hat, wir machen für einen Entschließungsantrag, mit dem man also die Bundesregierung mit fester Stimme auffordert, dieses und jenes zu machen, machen wir auf einmal, obwohl man vorher ausgeschlossen hat, dass man das machen würde, gemeinsame Sache mit der AfD. Und die Bilder haben wir alle gesehen. Und ich glaube, das ist das, was die Leute auch im Moment nervt. Dass da das Wort gebrochen wird, dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann. Das weckt Zweifel an Herrn Merz. Weil wenn er das da macht, wo wird er das noch machen? Und dann wird auch nicht mehr zur Sache geredet. Und es gibt ein großes Tohuwabohu. Wir können jetzt hier stundenlang über die Einzelheiten, ich bin jederzeit bereit dazu, reden, was in den einzelnen Gesetzesentwürfen drin ist und wie was gekommen ist. Ich bin sehr dafür. Lassen Sie uns jetzt konkret über die Dinge reden, bei denen es auch bei der Wahl, um die es bei der Wahl gehen wird.
Können wir machen. Ich würde, wenn Sie sagen, ganz konkret. Sie sagten gerade so nebenbei, da ging es um dieses Wort Begrenzung. Und das ändert nichts. Dann stimmt doch zu.
Nein, aber das, also es geht quasi um den Eingangsartikel in dem Aufenthaltsgesetz. Genau. Das Aufenthaltsgesetz regelt,
es geht um das Wort Begrenzung.
Das regelt sozusagen die irreguläre Migration. Und warum ist es jetzt rausgekommen? Das war ein Wunsch des Parlaments. In dem Gesetzentwurf der Bundesregierung der war Grün, das gar nicht drin. Genau. Steht drin, da geht es auch um die Fachkräfteeinwanderung. Herr Spahn hat als Gesundheitsminister auch versucht, neue Leute nach Deutschland zu holen. Bei denen, die wir haben wollen, unter Nützlichkeitserwägung der Arbeitsmarktmigration, ist in dem Gesetz auch geregelt. Und deswegen hat das Parlament dann entschieden zu sagen, deswegen passt das und Begrenzung nicht. Ich fände zum Beispiel einen Satz zu schreiben, und Begrenzung der irregulären Migration, sollte doch kein Problem sein. Aber das ist das, was mich nervt, dass da das nicht mehr um Kompromisse gerungen wurde und geredet wurde, sondern ja, ich will da überhaupt keine...
Ja, aber ist das nicht schlimm? Das ist doch genau das, worüber wir hier gerade reden. Also das eine ist, warum geht Friedrich Merz am Mittwoch nicht hin und sagt, lass uns reden?
Weil er den strammen Max markieren wollte, weil er deutlich machen wollte, mit mir wird endlich was anders. Und dann mache ich einen Entschließungsantrag. Und gleichzeitig stimme ich den Gesetzen, die da sind, die etwas konkret verbessern würden. Bundespolizeigesetz. Ja, GEAS Umsetzungsgesetz, nicht zu.
Was ist das für ein, warum redet Friedrich Merz oder irgendjemand anderer nicht mit der Regierung über diese 5 Punkte? Also der Tabubruch besteht doch darin, dass man sagt, pass auf, ich mache das Wording war ja auch interessant, ich schaue nicht nach links, ich schaue nicht nach rechts, ich schaue nur geradeaus. Diese 5 Punkte und es ist mir gleichgültig, wer mit mir diesen Weg geht, da war die Tür zur AfD dann schon offen. Gebrochenes Versprechen aus dem November. Und ich verhandle nicht. Also ich gehe ran an etwas, was sozusagen der Wesenskern von Demokratie ist.
Das Problem?
Kompromiss, aufeinander zugehen, miteinander reden. Die Tür mache ich in der Sekunde ganz brutal zu. Warum macht er sowas?
Weil es 3 Jahre zuvor gab, in denen ja immer wieder versucht worden ist zu reden. Die Aussage übrigens, dass wir gerne die Frage der irregulären Migration vor der Bundestagswahl und dem Wahlkampf gelöst hätten mit der Regierung, galt immer und gilt immer. Ist ja mehrfach versucht worden.
Ist nicht
doch, das
nicht
ist ein wichtiger,
warum dieser
ist ein,
Druck jetzt? Ja,
genau deswegen, weil eben über 3 Jahre in ganz vielen Runden, ich meine, es gibt Ministerpräsidentenbeschlüsse mit dem Bundeskanzler,
Etwa
Bezahlkarte für Flüchtlinge, bis heute nicht umgesetzt.
Das stimmt doch nicht, Herr Spahn. Diese Lüge behaupten Sie immer wieder. Wie kommen Sie dazu?
Also das Asylgesetz ist entsprechend nicht geändert. Und zum Zweiten ist es, die Bezahlkarte gibt es flächendeckend nicht. Und da, wo es sie gibt, ist es übrigens in grünen Geschäftsstellen so, dass die Grünen sie noch unterwandern, indem sie Bargeld auszahlen. Ja,
aber jetzt lenken aber Sie unabhängig, ab. Es ging hier um die Frage, ob Kompromisse möglich sind und um die Frage, ob wir Gesetze machen. Wir haben die Gesetze antworten. Geändert. Wenn jetzt irgendwo Länder die Bezahlkarte nicht machen, wieso ist da jetzt auch die Bundesregierung verantwortlich?
Weil sie Sorge haben. Übrigens das Gleiche wie bei dem Thema Begrenzung. Warum ging das nicht? Nicht wegen der SPD. Es geht wegen den Grünen nicht. Das Problem ist, dass die SPD sich in dieser rot-grünen Minderheitsregierung abschließend an die Grünen... Robert Habeck erlebt ja gerade in seiner eigenen Partei. Robert Habeck hat ja diese Woche dann doch anscheinend erkannt, dass es ein Thema gibt bei irregulärer Migration. Ich finde nicht alles ausreichend, was er macht, aber er hat immerhin Vorschläge gemacht. Und die waren noch keine 5 Stunden da. Da ist die grüne Jugend nein, das ist wichtig.
Grüne Jugend.
Hat ihren Kanzler ihren Kanzlerkandidaten zurückgepfiffen?
Die grüne Jugend, wie wichtig ist die grüne Jugend in dem Zusammenhang?
Das ist ganz wichtig. Die Grünen sind beim Thema Begrenzung ins Gesetz schreiben, beim Thema Bezahlkarte für Flüchtlinge, bei der Frage familiärer Nachzug subsidiär Schutzberechtigte, sind die Grünen, die es unmöglich machen, bis hierhin, dass es Kompromisse gibt. Bei der SPD gibt es maximal ein taktisches Moment, aber kein inhaltliches.
Und deswegen hören Sie auf die Junge Union? Ist das wichtig für Sie, die Junge Union?
Haben Sie verfolgt, was diese Woche passiert ist?
Ja.
Ja, die jungen Grünen, die grüne Jugend hat ihren Kanzlerkandidaten.
Ich rede von der Jungen Union. Wenn die Junge Union etwas will, interessiert sich das wirklich?
Wenn der Kanzlerkandidat der Union einen Vorschlag macht, käme die Junge Union sicher nicht auf die Idee, ihn per Kachel bei Insta Wortbruch vorzuwerfen. Sie können jetzt so gucken, wie Sie wollen, aber es zeigt einfach, dass innerhalb der Grünen Partei offensichtlich die Frage der Begrenzung nicht echt diskutiert wird.
Und jetzt möchte ich einen Vorschlag machen, ganz kurz, zur Problemlösung. Das ist doch in Ordnung, das ist doch in Ordnung, dass man dann sagen kann, okay, da gibt es einen Widerspruch und den kann man ja auch aufdecken. Aber Entschuldigung, es ist doch die Entscheidung des grünen Kanzlerkandidaten zu sagen, ich gehe auf diese Kachel bei Instagram jetzt ein oder es geht nicht.
Er hat doch
verstanden, was das Thema ist.
Aber er hat doch seinen Vorschlag zurückgezogen.
Und umgekehrt hat er sogar so viel verstanden, dass er versucht hat, offensichtlich den ganzen Tag Ihren Kanzlerkandidaten zu erreichen, der auf seltsame Art und Weise... Stopp. Die Videobotschaft war dann das letzte Mittel, um zu sagen, pass auf, hier ist mein Gesprächsangebot.
Also,
warum geht sowas nicht? Es ist schon wichtig.
Darf ich kurz sortieren?
Ja, Sie dürfen, aber die Frage bitte einmal beantworten. Mhm. Wie kann es sein? Und nochmal, das ist ja das Grundsätzliche, über das wir gerade sprechen. Das politische Angebot, die Frage, wie gehen die Demokratien, die Parteien der Mitte miteinander um? Und die Frage, warum sind wir plötzlich nicht mehr konsensfähig, gesprächsfähig, kompromissfähig? Wo führt das hin? Sie kennen die Verhältnisse in Amerika mindestens so gut, wie ich sie auch kenne. Das ist katastrophal, was sich da entwickelt hat. Ich sage mal, Tea Party, Sarah Palin ist schon lange wieder in den Untiefen von Alaska verschwunden, glücklicherweise. Aber der Geist, der da aus der Flasche gelassen wurde, der ist immer noch da. Und da gibt es überhaupt keinen Meter mehr aufeinander zugehen. Deswegen nochmal, da ruft jemand an. Der sagt, ich mache mir Sorgen um die Frage, welchen Eindruck das nach außen macht. Ich würde gerne mit...
Hat Robert Habeck gesagt, er hat mit Friedrich Merz am Telefon gesprochen?
Nein, er hätte gerne.
Hat er ihn angerufen?
Offensichtlich.
Also ist ja auch jetzt alles...
Sie sagen, die grüne Jugend ist wichtig. Ich sage, das Telefonat ist wichtig.
Darf ich jetzt kurz sagen, Herr Lanz,
Sie dürfen sofort,
bevor wir gleich wieder in Alaska sind?
Aber in einer so wichtigen Situation, wie kann es sein, dass solche Gesprächskanäle dann offensichtlich nicht funktionieren? Ich verstehe es nicht.
So, jetzt nochmal.
So, bitte.
Von vorne. Das Problem ist, bei den Grünen gibt es einen sehr, sehr großen Teil, der Begrenzung der Migration nicht will.
Ja.
Es ist nicht gewollt. Und das ist das, was ich mit dem Beispiel gerade meinte. Kaum sagt der Kanzlerkandidat der Grünen, warum auch immer der Kanzlerkandidat, der Spitzenkandidat der Grünen, er sieht, dass es ein Thema gibt, wird er von der eigenen Partei zurückgeholt. Deswegen waren die Kompromisse letzte Woche nicht möglich, weil die Grünen sie nicht wollten. Und das muss man aussprechen.
Der Kanzlerkandidat sagt etwas und ein bedeutender Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein meldet sich zu Wort und sagt, das möchte ich nicht.
Ich will die ganze Zeit einen Vorschlag machen zum Kompromiss.
Ihre eigene Altkanzlerin meldet sich und sagt, Achtung, pass auf, das möchte ich nicht.
Aber wir sind doch darf ich einen Kompromiss vorschlagen?
Nein, ich will nur sagen, den Widerspruch gibt es doch überall und der ist doch auch gut.
Ja, aber dann muss man aber Führung zeigen.
Genau, und vor allem nicht nur Führung zeigen, sondern Führung ausüben. Und wenn Sie jetzt schon hier sagen, dass man vor der grünen Jugend Angst haben muss, dann sage ich nur, welcome to my world.
Der Grünen hat Angst vor dem.
Ich rede jetzt nicht über den Kanzlerkandidaten der Grünen, sondern ich rede über die Regierung. Und Sie haben ja erwähnt, die Konferenz des Bundeskanzlers mit den 16 Ministerpräsidenten und 16 Ministerpräsidentinnen. Da haben wir genau diese ganzen Themen übrigens einvernehmlich mit CDU-Ministerpräsidenten hingekriegt. Die Bezahlkarte, die Frage Absenkung Asylbewerberleistungsgesetz auf 36 Monate, das Rückführungsverbesserungsgesetz mit der deutlichen Ausweitung der Abschiebehaft, wo der liberale Koalitionspartner, der Justizminister, Bauchschmerzen hatte, wo natürlich die Grünen Bauchschmerzen hatten. Die ganze Frage, dass wir die Möglichkeiten für die Leute vor Ort verbessern, die Rückführung durchzuführen. Ein riesiger Gesetzeskonvolut. Sie können sich das angucken. Ich habe es mal auf die Internetseite gestellt. Mhm. 23 Seiten habe ich darunter geschrieben, was wir alles gemacht haben. Mhm. Und Sie stellen sich jetzt hier hin und sagen, es sei nichts passiert. Sie sehen, selbst mit den Grünen ist sowas möglich, wenn man Führung ausübt. Mhm. Und genau das hat dieser Kanzler und genau das hat diese Bundesregierung gemacht. Wir sind uns völlig einig, das reicht nicht. Wir sind uns völlig einig, das muss weitergehen. Aber ich würde Sie doch bitten, auch mal zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Politik auch, was die Begrenzung anbelangt, Erfolge hat. 41% ist die Anzahl der Asylanträge im Januar 25 im Vergleich zum Vorjahr runtergegangen. Mhm. Nochmal, es reicht nicht. Aber die Tendenz ist da. Der Weg ist da. Und das ist mühevoll. Und das ist was anderes, als hier in den Talkshows jetzt zu sitzen. Und die ganze Zeit immer nur, und dann auf der Ebene Entschließungsantrag, ja, eine Aufforderung zu machen. Dann stimmen Sie doch dem GEAS Gesetz zu. Dann stimmen Sie doch dem Bundespolizeigesetz zu. Nun ist das leider alles ein bisschen vergossene Milch. Aber ich finde den Punkt, den Herr Lanz und die Frage, die Herr Lanz gestellt hat, doch ganz zentral. Kriegen wir das mit den Kompromissen noch hin? Was ist das eigentlich für eine Art, wenn ich sage, hier wird nicht verhandelt, friss oder stirb? Und das ist doch die Frage, warum sich ja auch die ehemalige Kanzlerin ihre Parteifreundin zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, sie ist in großer Sorge. Weil doch die Frage ist, wie sollte jetzt Ihr Plan aufgehen und Herr Merz würde jetzt zum zum Kanzler gewählt werden sollen? Sagt er dann auch, wenn ihr das und das und das und das nicht mitmacht, was dann? Dann doch mit der AfD, nachdem man es vorher die ganze Zeit ausschließt? Oder soll dann Scholz die ganze Zeit geschäftsführend im Amt bleiben? Oder gibt es dann Neuwahlen? Also das ist doch nicht durchdacht. Die Demokratie lebt vom Kompromiss und aufeinander zugehen. Und ich glaube, wir sind uns einig im Ziel. Und ich finde es dann auch nicht in Ordnung, das in Frage zu stellen.
Erst kurz Jens Spahn und dann Eva Quadbeck.
Okay, also nochmal von vorn. Das eine
bitte nicht.
Bitte?
Bitte nicht.
Ja, aber es sind ja jetzt verschiedene Dinge gesagt worden. Das eine ist nochmal, ist ein Kompromiss noch möglich? Ich sage nochmal, wir haben am 11. Februar einen Sitzungstag, nächste Woche. Die FDP-Fraktionsvorsitzende hat gestern einen Vorschlag gemacht, das Gesetz zum europäischen Asylsystem und die Vorschläge von letztem Freitag zusammenzuführen und beides zusammen zu beschließen.
Das wäre Ihr Vorschlag, das würden Sie mitgeben?
Wir haben gesagt, wir wären gesprächsbereit, wenn die SPD sagt, wir sind bereit, das, was am letzten Freitag in dem Gesetzentwurf war, hineinzufügen in das GEAS-Gesetz, dann finden wir, da bin ich sehr sicher, einen Kompromiss. Die Möglichkeit ist noch da, zu zeigen, dass wir handlungsfähig sind. Das Zweite, zu der Frage Regierungsbildung und wer macht was, wann, wie. Wissen Sie, ich mache mir manchmal mehr Gedanken über die Wahl 2029 als über die in zweieinhalb Wochen.
Im Grunde reden wir die ganze Zeit darüber.
Aber man muss es ja mal aussprechen. Ja. Wenn die nächste Regierung, wer immer sie stellt, wer immer den Kanzler stellt, nicht bei diesem Thema irregulärer Migration und bei der Frage, wie kommen wir zu Wachstum, einen Unterschied macht, der für die Leute spürbar ist. Und der Unterschied leider von 23 auf 24 ist noch nicht spürbar, weil 250.000 im Jahr neu dazu ist in jeder Kommune genau das, was Frau Quadbeck beschrieben hat, weiterhin Überforderung. Wenn die nächste Regierung das nicht schafft, sondern sich wieder nur auf irgendwelche Formelkompromisse einigt für den Koalitionsvertrag, damit man irgendwie was aufgeschrieben hat, irgendwie durch die Nacht gekommen ist, aber danach nicht was passiert, dann werden wir hier österreichische und französische Verhältnisse sehen. Und deswegen ja, wenn die Frage ist, Wolfgang Schmidt, meinen wir es ernst mit dem, was wir sagen bei irregulärer Migration? Und ist das für uns eine Bedingung, um in eine Koalition zu treten? Ja, weil wenn die nächste Regierung in dieser Frage nicht liefert, dann werden wir alle massiv Vertrauen verlieren. Wenn demokratische Mitte nicht illegale Migration beendet, beendet illegale Migration demokratische Mitte. Und genau um diese Frage wird es bei den Verhandlungen nach der nächsten Wahl gehen.
Also wenn Frau Körtbeck, was wir hier gerade auch erleben, ne? Das ist schon das, was sich gerade da so abbildet und was wir alle spüren, ist unglaublich verkantet, unglaublich verhärtet. Und das geht auch über sozusagen Wahlkampfrhetorik und auch ein bisschen Showdown, ja, für die Leute am Bildschirm und in den Wahlkampfarenen. Das geht darüber hinaus. Da ist was kaputt gegangen. Da geht es jetzt um was ganz Prinzipielles, was ganz Grundsätzliches. Wie soll das funktionieren am 24. Februar?
Genau, sage ich gerne was zu. Ich würde gerne noch einmal so spiegeln, wenn ich jetzt ein paar Minuten dieser Unterhaltung zugehört habe, von zwei Politprofis, die beide in ihrem Leben schon viele Kompromisse geschmiedet haben, die beide in ihrem Leben auch schon über viele Brücken gegangen sind, um Demokratie am Laufen zu halten. Und die sich, klar, es ist Wahlkampf, aber die sich auch dann in dieser destruktiven Art und Weise verkannten. Ja, dass man sich nur gegenseitig vorwirft, über was reden wir denn jetzt, sich gegenseitig dann entsprechend auch ins Wort fällt. Und auch, man merkt das, keine Bereitschaft da ist, aufeinander zuzugehen. Es ist Wahlkampf. Schauen wir mal auf den 24. Februar. Ich gehe davon aus, dass alle in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar erstmal so einen Realitätsschub bekommen. Danach geht dann manches schon besser. Aber man darf nicht unterschätzen, dass in der vergangenen Woche was zerbrochen ist. Merz, das haben wir jetzt mehrfach gesagt, hat dieses Versprechen gebrochen, das er sehr laut im November im Bundestag gegeben hat, dass er auch Zufallsmehrheiten, also Stimmen der AfD, ohne Verhandlungen nicht in Kauf nimmt. Davon ist er abgegangen.
War sein Vorschlag, ne? War seine klare Ansage.
Es war seine klare Ansage. Es hatte ihn niemand dazu, lassen Sie mich ganz kurz mal aussprechen. Es hatte ihn niemand dazu genötigt, genau, das zu tun. Und dann auf der anderen Seite macht sich eine Protestbewegung auf der Straße breit, die dann die Union in eine Ecke stellt, als sei die Union Faschisten. Das ist die CDU natürlich nicht. Und man weiß ja auch, in einzelnen Kommunen, noch vor einem Jahr hat die CDU teilweise mitdemonstriert gegen die AfD, als wir diese große Bewegung in Deutschland hatten, viele Menschen gegen die AfD aufgestanden waren. Und jetzt war die CDU bei vielen kommunalen Veranstaltungen von den Veranstaltern ausgeladen. Also auch da ist etwas kaputt gegangen. Die Leute, die die Ausladungen ausgesprochen haben, die haben das aus ihrer Überzeugung getan, weil sie eben glaubten, nach dem, was sich da im Bundestag abgespielt hat, kann man nicht mehr gemeinsam für eine Sache auf die Straße gehen. Und das ist schon alarmierend. Und dann werden sich die Parteien neu sortieren. Wenn man jetzt mal auf die Umfragen schaut, kann man davon ausgehen, dass die Union am Ende, entschuldigen Sie, Herr Schmidt, aber ich glaube auch nicht daran, dass sie noch gut 12-15% Punkte aufholen können, wird man davon ausgehen, dass die Union als erstes durch die Ziellinie geht. Aber dann steht da eben ein Friedrich Merz, der eine Regierung bilden möchte, der jetzt vor einer Woche noch gesagt hat, keine Strategie, keine Kompromisse. Und beides braucht man. Man braucht in der Politik natürlich auch eine Strategie und man braucht Kompromisse. Und wenn Friedrich Merz eine Strategie hätte, dann hätte er, jetzt einmal abgesehen von dem, was er im Bundestag mit der AfD in Kauf genommen hat, dann hätte er das Thema Migration gar nicht so groß gespielt. Dann hätte er das Thema Wirtschaft mal richtig groß gespielt. Ganz Deutschland ist in Sorge. Wir haben eine Rezession, die Arbeitslosigkeit steigt, die Inflation ist immer noch da. Und da werden Ihrem Parteivorsitzenden ja eigentlich die Kompetenzwerte zugeschrieben. Und wenn ich in das Programm gucke, sind da ja auch viele Punkte drin, die tatsächlich eine Wirtschaftswende in Deutschland herbeiführen könnte. Also deshalb verstehe ich nicht, warum man auf dieses Thema Migration gegangen ist. Ich glaube, Kohl und Merkel wäre das nicht passiert.
Soll ich es Ihnen erklären?
Ich hätte auch noch eine Antwort.
Das ist übrigens auch der Grund, warum Friedrich Merz gesagt hat, wir müssen im Deutschen Bundestag aus der Mitte des Bundestages Vorschläge haben, was irreguläre Migration angeht. Magdeburg.
Und dann macht er aber alleine einen.
Magdeburg und Aschaffenburg. Also ich bin etwas überrascht, dass so getan wird, als hätte man diese furchtbaren Taten, das ist 6 Wochen her, Magdeburg.
Und dann ein Entschließungsantrag als harte und beeindruckende Reaktion. Ein Entschließungsantrag.
Wir haben doch gerade von Frau Quadbeck richtigerweise gehört, wir sollten uns gegenseitig ausreden lassen. Also, das erste, Magdeburg, hunderte Verletzte, die ihres Lebens nicht mehr normal so leben können wie vorher. Viele Tote. Aschaffenburg, ein 2-jähriges Kind, übrigens marokkanischer Herkunft, was uns zeigt, es betrifft uns alle gemeinsam, bestialisch ermordet. Hätte der Deutsche Bundestag etwa in der Sitzungswoche darauf sich nicht damit beschäftigen sollen? Hätte der Deutsche Bundestag nicht Vorschläge auch aus der Mitte der Demokratischen dort besprechen und ja auch abstimmen sollen, sondern einfach Wirtschaft machen sollen, als wäre nichts passiert?
Thema so hochgebracht, Entschuldigung, dass ich das, aber Sie, also ich möchte jetzt nicht so dastehen, als würde ich diese Taten in Aschaffenburg und Solingen irgendwie unterschätzen oder als müsste man da nicht was tun. Gar keine Frage. Aber trotzdem ist es ja immer die Frage, wie man so ein Thema befeuert. Und Sie haben ja nun jetzt auch nichts erreicht mit dem, wie Sie vorgegangen sind.
Es geht um den anderen Punkt. Es geht um die Frage dieser kompromisslosen Ansage. Also in dem Moment, wo man sagt, ich schaue nicht links, ich schaue nicht rechts, sondern nur geradeaus. Wir verhandeln nicht, heißt das übersetzt. Machen Sie die Tür zu ihm zu. Sie beide kennen sich gut, Sie duzen sich, glaube ich sogar. Ne? Kennen sich besser.
Also erst einmal. So.
Nein, ich will nur sagen, da kennen sich doch Menschen, die arbeiten doch zusammen. Dann macht man diese kompromisslose, wirklich harte Ansage. Und umgekehrt, in die Richtung von Herrn Schmidt in dem Fall, am Freitag beispielsweise. Ich meine, ganz ehrlich, worum ging es denn da? Da geht es um drei Punkte, die angesichts der Themen, über die wir reden, lächerlich sind. Wir reden über das Wörtchen Begrenzung. Wir reden über subsidiären Schutz. In dem Fall geht es um 12.000 Menschen ungefähr.
60% davon übrigens minderjährige Kinder.
Ja, wie auch immer. Aber wir reden über 12.000 Menschen. Das ist keine große Zahl. Und dann reden wir über die Frage, ob die Bundespolizei am Bahnhof jemanden aufgreifen und im Zweifel auch festnehmen kann, wenn er ausreisepflichtig ist. Und zu diesen drei kleinen Dingen ist dann eine Koalition nicht bereit. Das kann man doch da draußen keinem mehr erklären. Und dann ist doch die Frage, ob Sie da noch die Kraft haben für eine echte Migrationswende, die ansteht, und auch eine sozialpolitische Wende. Weil auch über die Fragen des Sozialstaates müssen wir ja dringend reden. Dieses Land braucht strukturelle Reformen. Ganz dringend. Müssen wir endlich machen. Haben Sie da noch die Kraft dafür? Wenn Sie sich bei diesen drei kleinen Dingen schon nicht mal einig werden können.
Die Frage ist ja, also es ist natürlich eine berechtigte Frage und natürlich verfolgt man ja auch, ich ja auch letzte Woche die Sitzung und ja, es ist was passiert. Das kann man also sozusagen in der Frage, dass alle nochmal geschaut haben, wie gehen wir hier miteinander um und können wir Kompromisse finden. Aber trotzdem bleibt ja ein Punkt. Die große Mehrheit der Deutschen, und das nicht erst seit einer Woche, will eine andere Migrationspolitik.
Deswegen sagte ich gerade.
Die große Mehrheit der Deutschen will übrigens auch beim Bürgergeld Veränderung. Das Gefühl, dass es fair zugeht. Die große Mehrheit der Deutschen will eine Wirtschafts- und Energiepolitik.
Genau, ja, die Themen.
Die spannende Frage ist ja, ja, wissen Sie, ich schaue ins Ruhrgebiet. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen. Es ist ja die SPD, die ihre Wahlkreise an die AfD verliert im Ruhrgebiet. Es sind ja in Nordrhein-Westfalen nicht wir, sondern es ist die SPD. Es sind große Mehrheiten auch bei den SPD-Wählern, die sagen, mit Migration und Bürgergeld, das wollen wir so nicht. Es gibt auch Themen, da müssen wir uns im Zweifel bewegen, so ist das mit Kompromissen. Aber meine feste Überzeugung ist, und deswegen stelle ich diese Frage mit 2029, wenn bei diesen entscheidenden Themen, ich meine, die AfD hat 20% in den Umfragen verdoppelt in den letzten 3 Jahren. Von Leuten, jeder von uns kennt ja welche. Die sagen dir dann, du Jens, ich weiß, die kriegen Geld aus Russland. Ich weiß, da sind die Chinesen haben Einfluss. Ich weiß, dass die aus dem Euro raus wollen, halte ich für falsch. Ich weiß, dass da Rechtsextreme in Führungsverantwortung. Weiß ich alles, Jens, aber ich werde die trotzdem wählen, ich habe den Papp auf. So, also so tief
das sitzt ist ja das. Der Haltung, die und Haltung vieler Republikaner auch in Amerika.
Und das,
viele Trump-Wähler, Entschuldigung, das ganz kurz eingefügt, weil es nicht unwichtig ist, finden Trump unglaublich unappetitlich. Das haben wir manchmal gar nicht so auf dem Schirm. Die finden ihn unappetitlich. Aber die sagen, wir wählen den trotzdem. Warum? Weil er für ein Versprechen steht. Ich mache dieses verhasste System kaputt, das zu nichts mehr kommt.
Aber genau ist das ja mein Punkt. Deswegen ist schon die Frage, die nächste Koalition, es geht nicht darum, bedingungslos zu sein, aber es geht schon darum, dass eine Regierung gebildet wird, die diese Themen nicht nur irgendwie in einem aufgeschriebenen Papierchen löst, irgendwelche, ich habe das oft genug gemacht, wir haben nächtelang verhandelt, dann haben wir morgens mit solchen Augen vor die Öffentlichkeit uns gestellt und gesagt, wir haben ganz Großartiges verhandelt und zu oft ist danach nichts passiert oder zu wenig.
Das hat sich jetzt und in dieser Teil, Regierung eben geändert. Das hat, Gott sei Dank.
Wenn sich's geändert hätte, wäre diese Regierung ja die beliebteste des Landes. Ist sie offensichtlich
nicht.
Aber
häufig sind Reformen, die man macht, eben nicht so, dass sie beliebt sind. Das haben wir jetzt schon mehrfach erlebt.
Jetzt lass uns doch einfach mal miteinander festhalten. Es gibt ein großes Bedürfnis nach einer anderen Politik im Land. Mhm. Und die Frage ist, ist die nächste Regierung in der Lage, das umzusetzen? Und daran, finde ich, müssen sich die Kompromisse messen lassen. Und nicht an der Frage, wer hat sich wie viel auf dem Papier bewegt, sondern ändern wir was in der Sache.
Genau.
Das macht es nicht leichter, aber ich halte es trotzdem nicht für unmöglich, Kompromisse zu finden, um dann tatsächlich eben auch im Deutschen Bundestag Dinge so zu verändern. Das ist der entscheidende Teil, dass sie im Alltag spürbar sind.
Das wird natürlich sehr schwierig werden, wenn man mal auf die vergangenen schwarz-roten Koalitionen schaut. Die hatten nie die Kraft für Strukturreformen. Da war man dann in der komfortablen Lage, dass genug Geld im Staatshaushalt da war. Dass, ich gebe jetzt mal das Beispiel Rente. Damals wollte die SPD gerne die Rente ab 63, heute ab 65. Die Union wollte gerne die Mütterrente. Und dann hat man sich zusammengesetzt und gesagt, okay, dann machen wir halt beides.
Die erste GroKo war noch eine Reform-GroKo mit Rente mit 67, mit grundsätzlichen Veränderungen.
Ja, und danach fehlte dann aber tatsächlich die Kraft. Und deshalb gibt es ja jetzt auch so viele strukturelle Defizite, wie wir sie haben, bei der Infrastruktur, bei der Digitalisierung, beim Klimaschutz. Und diesmal wird es noch viel schwieriger, weil wenn ich mich daran erinnere, wie schwer es für die SPD jeweils war, in die Große Koalition hineinzugehen und wie dann es auch Dramen bei Parteitagen gab. Und da würde ich mal sagen, war der Weg der SPD zu Merkel doch sehr viel kürzer, als der Weg jetzt zu Merz ist. Zumal auch nach dieser Woche und dieser Kompromisslos-Ansage. Das ist ja etwas, was man dann bei Sondierungen und Koalitionsverhandlungen nicht sofort beiseite wischen kann, sondern muss ja erstmal wieder wahnsinnig viel Vertrauen aufgebaut werden, dass man überhaupt zu was kommt. Und dann kommt noch der schwierige Akt, dass man tatsächlich schmerzhafte Reformen für jeweils beide Klientele machen muss. Und das sehe ich noch nicht, dass das gelingen kann. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass es gelingt.
Ich wollte gerne noch einen Satz zu Herrn Spahn sagen, weil er jetzt wieder den Eindruck erweckt, als ob die SPD zum Beispiel bei der Grundsicherung oder jetzt Bürgergeld nichts machen wollte. Auch da liegt ein Gesetzentwurf im Deutschen Bundestag, der die Sanktionen ausweitet, der die Frage des Schonvermögens verändert, der die Frage der Angemessenheit der Wohnung verändert und der bei der Schwarzarbeit Härte gezeigt hätte. Und auch da ist es leider nicht möglich gewesen, dass die größte Oppositionspartei das mitgemacht hat. Und dann hinterher sich hier hinzusetzen und zu sagen, es war alles nicht möglich. Bei einem Gesetz, dem Herr Spahn selber zugestimmt hat, dem Bürgergeld und die CDU-CSU-Fraktion, der Fraktionsvorsitzende. Und hinterher so zu tun, als habe man damit nichts zu tun. Das ist ähnlich wie bei der Migration. Alle 16 Ministerpräsidenten, und da gibt es einen ganzen Haufen, die von der CDU sind, haben mitgemacht und haben hinterher nicht gesagt, das, was wir da gemacht haben, war alles gar nicht.
Schmidt,
so wie Herr Spahn sich jetzt hier hinstellt.
Aber ich sag mal, bei der Gasumlage haben Sie das Spiel ja auch so gespielt, Sie alle. Das war am Ende war es der böse Habeck.
Nein, das stimmt Schritten nicht. Das war eine, und da hat sich der Kanzler auch klar hintergestellt. Das war eine gemeinsame Entscheidung.
Beim Heizungsgesetz war es der böse Habeck.
Na gut, also, beim Heizungsgesetz war das ein Vorschlag von Herrn Habeck. Wir hatten relativ deutlich intern
wissen Sie,
gesagt,
wer das Ding gesteckt hat? Wer das
Ich habe einen Verdacht.
Nämlich?
Nee, das sage ich nicht, weil sich das nicht gehört.
Aber Sie waren es nicht?
Nein. Also ich habe das jetzt auch gehört, das ist völlig absurd. Ich
Sie kennen das Gerücht, dass Sie es selber waren?
Ja klar, das haben ja mehrere jetzt schon geschildert. Ich weiß auch von einzelnen Politikern, die in Berlin rumlaufen und das erzählen. Aber jetzt mal logisch gesprochen, warum sollte ich sowas tun, was mir noch viel mehr Arbeit macht?
Einen möglichen Konkurrenten, damals sehr beliebten Konkurrenten, Robert Habeck.
Mein Job war, wie Sie mitgekriegt haben, dafür zu sorgen, dass diese
Regierung... Olaf Scholz gut aussieht.
Nein, vor allem, das erstmal geht es ums Land und nicht ums Olaf Scholz. Sondern es ging darum, dass wir die nötigen Gesetze machen. Jetzt will ich das gerne zur Gasumlage sagen, weil das ein Beispiel ist, was diese Koalition für eine Situation hatte. Wir waren in einer Situation, in der wir häufig drei Lösungen hatten, die alle nicht gut waren. Nichthandeln wäre in diesem Fall eine gewesen. Die Gasumlage, also es auf alle Nutzerinnen und Nutzer zu machen oder nur auf die Uniper-Kunden, bei denen eben die Verträge, ich glaube 40% des Gases aus Russland weggefallen waren. Und da wir damals noch nicht in der Lage waren zu sagen, wir machen, wie wir dann mit dem Doppelwumms, den 200 Milliarden, die wir dann als Schulden gemacht haben, um die Strom- und Gaspreisbremse zu machen, in diese Juniper-Rettung zu stecken, mussten wir diese Lösung finden. sobald dann wir uns geeinigt hatten in der Koalition auf die 200 Milliarden Euro mit der Strom- und Gaspreisumlage, konnten wir das Geld in Uniper stecken und dann war die Gasumlage nicht mehr nötig. Ich habe das intern wie öffentlich immer wieder gesagt, das ist eine gemeinsame Entscheidung gewesen.
Ich würd gerne die letzten Minuten nutzen, um mit Ihnen nochmal über was ganz anderes Blick nach vorne.
Endlich die Wirtschaftspolitik.
Nee.
Schade. Weil das wäre doch mal was, wo es jetzt die Gelegenheit gäbe, zu diskutieren. Also wir beide verdienen relativ ordentlich, Herr Spahn auch. Die CDU möchte den Soli für uns abschaffen. Das sind 12,5 Milliarden Euro Steuergeschenke für Leute wie Sie und mich. Also ich glaube, wir brauchen das.
Ich finde es sehr mutig, dass jemand, der verantwortlich ist dafür, dass Deutschland seit 2 Jahren in der Rezession ist und schrumpft, so dringend über die Wirtschaftspolitik sprechen will. Können wir aber sehr, sehr gerne machen. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Wir haben jetzt nur gesehen, wir hatten die längste Phase wirtschaftlichen Wachstums in der Geschichte der Bundesrepublik bis Pandemiebeginn. Und seit die rot-grüne Ampel übernommen hat, sind wir von der Champions League in die Kreisliga.
Aber Sie haben schon mitgekriegt, dass Kuchen, Russland die Ukraine überfallen hat, dass wir abhängig waren von russischem Gas, 55%, und kein einziges Terminal hatten zum Import von Flüssiggas.
Ist aber echt sehr schwer, einfach mal 3 Sätze zu sagen, oder? Für mich. Also wir sind das einzige Industrieland auf der Welt, das schrumpft. Wir sind die einzige Volkswirtschaft in Europa, die schrumpft. Wir sind von den 30 größten Volkswirtschaften der Welt auf Platz 30. Wir sind überall die Letzten. Das scheint mir ein wenig auch was mit der hausgemachten Politik hier zu tun zu haben. Mit hohen Energiekosten, immer neuen Bürokratien, Heizungsgesetz steht dafür synonym. Ja, dafür ist auch die Regierung zuständig mit einer Politik, die nur auf Sonne und Wind setzt, die ansonsten die Grundversorgung in den letzten Jahren...
Wer hat denn
Jahren
den Ausstieg beschlossen aus der Atomkraft? Das war die schwarz-gelbe Regierung. Da waren Sie, glaube ich, sogar Parlamentarier und haben den Arm dafür gehoben, oder nicht?
Die Ausstieg aus der Kernenergie hat Rot-Grün mit Jürgen Trittin und Gerd Schröder beschlossen.
Und dann sind Sie wieder ausgestiegen? Und dann sind Sie aus dem Ausstieg wieder ausgestiegen?
Wenn Sie so versucht haben, die Koalition zusammenzuhalten, wie Sie hier diskutieren, dann wundere ich mich nicht, dass der Laden auseinandergeflogen ist. Wenn ihr da nicht ausreden konntet bei euren Gesprächen im Kanzleramt, dann wundert es mich nicht, dass der Laden auseinandergeflogen ist. Jedenfalls haben wir sogar letztes Jahr noch 6 Gigawatt Kohlekraftwerke abgeschaltet. Es wird immer weiter abgeschaltet und natürlich weniger Angebot, erhöhen sich die Energiekosten. Also wenn es der Wunsch ist der SPD, sehr gerne die nächsten 17 Tage intensiv über Wirtschaftspolitik zu reden. Wir sind sofort 24 Stunden jeden Tag und jede Sekunde dazu bereit. Sehr, sehr gern.
Prima. Dann sagen Sie doch jetzt mal hier und heute, wie finanzieren Sie die 100 Milliarden Steuerausfälle? Nochmal 12,5 Milliarden alleine für Leute wie uns, die sehr viel Geld verdienen und die, glaube ich, die Soli-Abschaffung nicht unbedingt
brauchen. Das ist ja wieder ein typischer Sozialdemokraten-Angang. Der Solidaritätszuschlag betrifft vor allem auch Personengesellschaften, also Familienunternehmen, Unternehmen in Deutschland, die keine Kapitalgesellschaft sind, belastet diese Steuer gerade die Wirtschaft, die sowieso sehr, sehr schwer hat. Wie wollen wir das finanzieren? Zum Ersten, indem wir priorisieren im Bundeshaushalt. Das Bürgergeld hat mittlerweile 50 Milliarden Euro Etat. Das ist so hoch wie der reguläre Bundeswehr-Etat. Wir werden ja beim Bürgergeld zur alten Grundsicherung zurückkehren, fordern und fördern, einsparen. Das Habeck'sche
Heizungsgesetz. Sagen Sie doch einfach mal eine Zahl. Wie viel soll das bringen?
Das wird sicherlich in höherem Milliardenbereich etwas bringen.
Einstellig oder zweistellig aus Ihrer Sicht?
Jetzt kann ich mal eben kurz einmal zu Ende.
Nee, doch, die Frage ist schon berechtigt. Einstellig oder zweistellig?
Das wird sich zeigen, aber es wird hoch einstellig oder schaut doch einfach, ich meine, Hubertus Heil muss jedes Jahr, seit 3 Jahren, immer neu Geld beantragen.
Einstellig ist doch
Hoch einstellig ist doch eine klare Aussage.
Okay.
Das zweite ist, Habeck'sches Heizungsgesetz zurücknehmen, macht es möglich, die Förderung auf ein Normalmaß zurückzubringen von 17 Milliarden Euro im letzten Jahr.
Darf ich da auch noch eine Frage stellen gleich?
Und das, also priorisieren im Haushalt, erster Baustein. Zweiter Baustein, Wachstum. Ich weiß, da denkt ihr schon gar nicht mehr dran.
Doch, wollen wir.
Aber wenn die Wirtschaft wachsen würde, die deutsche, dann hätten wir natürlich zusätzliche Einnahmen.
Deswegen wollen Sie jetzt Geld mit der Gießkanne bei einer Unternehmenssteuersatzreform ausgeben, was auch Unternehmen stützt, die Gewinne machen. Dafür machen Sie 100 Milliarden Euro beim Haushalt von 480 Milliarden. Das geht nicht auf. Ich habe nur Hamburger Abi, aber Mathe-Leistungskurs. Das funktioniert nicht.
Wenn man nicht zu Ende zuhört, kann es nicht funktionieren, das stimmt. Also, zweiter Teil ist Wachstum. ja, 1% Wachstum sind 45...
Sie brauchen 10% Wachstum für die 100 Milliarden.
Mal, wenn ihr echt so diskutiert, ihr immer so bei der SPD ist. Ja. Also nochmal.
Ja, Sie erleben Widerspruch offenbar nicht.
Ich halte Widerspruch sehr gut aus, aber ich versuche es immer nacheinander.
Nochmal ganz kurz, 1% Wachstum
bringt viel. 1% Wachstum sind so 45, 50 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt. Mehr sind dann etwa 10, 20 Milliarden an Steuern und Abgaben mehr. Dann hätten wir auch weniger Defizit bei Rentenversicherung etwa oder in der Pflegeversicherung. Und zum Dritten sagen wir, wir machen das schrittweise in 4 Jahresschritten, weil wir eben wissen, dass es nicht in einem Jahr abbildbar ist, sondern Schritt für Schritt in einer wachsenden Wirtschaft entsprechend zu entlasten. Was ist die Idee dahinter? Donald Trump senkt gerade die Steuern in den USA.
Von 20 auf 15.
Von 20 auf 15.
Wir sind ungefähr bei 30.
Wir sind bei 30. Wer kann, investiert nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Es fließen jeden Tag aus Deutschland heraus die Investitionen von Unternehmen ab. Wir müssen wieder wettbewerbsfähiger werden.
Wir verlieren 10.000 Industriejobs im Moment jeden Monat.
Jeden Monat. Wir wollen runter unter 25% im ersten Schritt bei den Unternehmenssteuern. Und wir wollen bei den Einkommensteuern diejenigen entlasten, die den Laden am Laufen halten.
Nee, Sie wollen die oberen 10% entlasten.
Das ist doch nur wirklich, das ist echt so ein Sozialdemokrat.
Wie wollen Sie denn die Mitte, über die wird ja immer geredet?
Wenn auch ich das die AfD sagen, das ZEW, inszeniert sich ja das immer. Das ist ein unabhängiges Forschungsinstitut. Die haben die Programme berechnet. Die Süddeutsche Zeitung hat das gezeigt. Da ist die Verteilungswirkung Ihres Modells und des sozialdemokratischen Modells wissenschaftlich begutachtet. Meine Zahl von 100 Milliarden Steuerausfällen kommt vom arbeitgebernahen Institut IW, Institut der Wirtschaft.
Die Höhe der Steuerausfälle bezweifelt auch überhaupt niemand. Deswegen habe ich ja auch gesagt, machen wir das in 4 Jahresschritten.
Dann kommt aber das Wachstum, das Sie damit generieren wollen, auch in 4 Jahresschritten. Und das ist die 10%. Sie wollen also 10% Wachstum. Und jetzt sozusagen.
Es geht nicht um 10% Wachstum. Doch. Ich habe ja gerade eine Kaskade von mehreren Maßnahmen priorisieren im Haushalt. Mhm. Wachstum, Investitionen, die man nicht nur finanziert. Das ist ja der Glaube, man könne Investitionen nur über Schulden finanzieren. Bei dem Netzausbau finanzieren wir Investitionen auch über privates Kapital, das entsprechend verzinst wird. Es gibt eine ganze Reihe von Instrumenten, zu Wachstum in Deutschland zu kommen, zu Investitionen zu kommen und zu Steuersenkungen, wenn man die Prioritäten richtig setzt. Wenn man natürlich versucht, 3 Jahre lang jedem alles recht zu machen, dann ist es am Ende innerhalb der Ampel,
genau über diese Frage ja auch auseinandergegangen.
Vielleicht ist die Ampel auch darüber auseinandergegangen, dass nie jemand aussprechen konnte, man weiß es nicht.
Wie der Haushalt aufgestellt werden kann.
Zwei wichtige Komponenten sind in der Rechnung nicht drin, nämlich einmal tatsächlich, was passiert mit unserer Wirtschaft, wenn Trump seine Zölle durchzieht gegen Europa, auch wenn Europa geschlossen sein sollte, wonach, was wir ja noch nicht wissen, ob das gelingt. Deutschland würde es tatsächlich am härtesten treffen, uns als Exportnation, insbesondere was die Automobilwirtschaft angeht. Und was eben auch noch nicht in Ihrer Größenordnung drin ist, sind die Sozialversicherungen. Sie kennen sich da aus. Sie wissen, dass die Krankenkassen wahnsinnige finanzielle Probleme haben, die Pflegekasse sowieso. Und auch für die Rente ist es schwierig, wenn jetzt die Boomer in Rente gehen, das alles aufzubringen. Da bräuchte man eigentlich für die Sozialsysteme insgesamt eine große Strukturreform. Ich sehe das in keinem Wahlprogramm, weil sich da alle drumherum mogeln. Und ich sehe auch überhaupt gar kein Konzept. Aber das ist etwas, was Ihnen auf die Füße fallen wird. Und ich bin jetzt auch keine Freundin davon, dass der Soli als allererstes abgeschafft werden sollte. Er muss irgendwann abgeschafft werden. Aber das ist bestimmt nicht die Priorität, sondern da muss man wirklich mal gucken, dass die kleineren und mittleren Einkommen nicht zu sehr bei den Sozialversicherungen zahlen müssen.
Ich würde gerne die letzten paar Minuten noch mal nutzen für eine Frage, die, glaube ich, entscheidend ist für die Frage, ob wir, und da schließt sich der Kreis bei der Migration, endlich mal den entscheidenden Schritt nach vorne machen. Wären Sie, Herr Schmidt, und wäre Herr Spahn in einer künftigen Koalition, wären Sie bereit, wieder Abkommen mit Drittstaaten zu machen? Weil das Interessante ist ja, wenn man sich die Eckdaten mal anschaut, die größte Zahl der Menschen ist in den letzten Jahren gekommen aus Türkei, Syrien, Afghanistan. Das sind die 3 Länder, um die es im Kern geht. So. Es dreht sich alles, insbesondere um die Türkei. Als dieser EU-Türkei-Deal, will ich nicht sagen, das Abkommen ausgelaufen ist, dass die Zahlen deutlich nach unten, ja, aber nicht mehr so, wie es mal war, nach unten gebracht hat, da hatten wir dieses Thema nicht. Jetzt sind die Zahlen wieder so hoch, doppelt so hoch wie zu Zeiten von Angela Merkel. Das heißt, wären Sie bereit, Abkommen mit Drittstaaten zu machen?
klares Ja. Machen wir übrigens auch. Wir haben einen eigenen Sonderbevollmächtigten mit Herrn Stamm,
Herrn Stamm,
dem ehemaligen FDP-Integrationsminister, der genauso wie der Kanzler.
Aber ernsthafte ganz viel, Deals.
Ja, natürlich, also haben wir auch schon. Es gibt
Tunesien, Meloni hat das gemacht.
Können, und die Europäische Union macht das. Das brauchen wir. Und das Gute ist, wir haben jetzt das erste Mal auch was anzubieten. Weil früher war das doch Problem immer. Wir sind da hingegangen und haben gesagt, nehmt eure Leute zurück. Und die haben Ausflüchte gefunden und haben gesagt, nö. Und wir hatten keinen wirklichen Hebel, das durchzusetzen. Genau. Jetzt gibt es aber einen Fachkräftebedarf in Deutschland. Und das heißt, wir haben die Möglichkeit zu sagen, ihr nehmt diejenigen zurück, die irregulär nach Deutschland gekommen sind, vor allem natürlich die Straftäter. Und
dafür bieten wir euch
was an. Und dafür bieten wir euch in einem begrenzten Maß Leute an, die wir gebrauchen können.
Und über welche Länder reden wir dann?
Wir reden über alle Länder. Also wir sind jetzt natürlich, wir haben
vor allem mit Georgien. Alle Länder sind mir zu wolkig.
Wir sind ganz konkret. Also können Kenia sehen, Georgien. Wir haben
Georgien ist auch nicht unser Thema.
Reden wir doch.
Ich habe gerade gesagt, Afghanistan, Syrien, Türkei,
das sind die drei Länder. Sie haben wir das Problem, dass wir oder weil mit Afghanistan gibt es keinerlei diplomatische Beziehungen mit der Regierung. Ich glaube aus guten Gründen, dass wir mit den Taliban nichts zu tun haben wollen.
Eine Milliarde US an die Taliban.
Also wir zahlen nichts an die Taliban. Wir haben kein. Das ist ja die Problematik auch bei den Rückführungen. Deswegen sind wir auf befreundete Staaten wie Katar angewiesen. Ja. Bei Syrien, glaube ich, muss man jetzt gucken, wie sich die Lage entwickelt. Bisher sieht es ja nicht so schlecht aus. Aber wir haben auch gesehen, warum die Leute da geflohen sind. Wir haben die Folterkeller gesehen. Das ist ja nicht, weil die jetzt aus wirtschaftlichen Gründen gekommen sind. Aber
pragmatisch gefragt. Ja, machen wir mit denen jetzt Abkommen?
Das ist ja ein
mit
Syrien. Aber das sind ja zwei verschiedene Art von Drittstaaten. Hier geht es die ganze Zeit um Abkommen, wo die Länder ihre eigenen Staatsbürger zurücknehmen. Unser Vorschlag ist, und auch das, was in der EU diskutiert wird, mit sicheren Drittstaaten Abkommen zu haben, wo Flüchtlinge insgesamt Schutz bekommen können sollen. Ja, wir sollten Menschen, die auf der Flucht sind, helfen. Aber wir werden nicht allen helfen können, indem sie nach Deutschland und nach Europa kommen. Und wir wollen Abkommen mit Drittstaaten, in denen nicht nur die eigenen Staatsbürger zurückgenommen werden, das erwarte ich sowieso von anderen Staaten,
das war sondern ja der
indem wir Menschen, etwa auch aus Afghanistan, dann Schutz geben in diesem Drittstaat. Ein Staat, der dazu bereit ist, jetzt gleich wieder, aber trotzdem wäre Ruanda. Es gibt sicherlich auch andere Staaten.
Sie haben die Nachrichten gelesen in den letzten
Zeit. Es gibt möglicherweise auch andere Staaten.
Also schwierig, sagen Sie ja.
Ja, ich meine, gerade haben wir die Kooperation mit Ruanda ausgesetzt, weil die sich unbotmäßig in einem Nachbarstaat einmischen, militärisch. Es gibt Überlegungen, dann noch härter vorzugehen. Ich wundere mich, dass Sie jetzt ausgerechnet Ruanda nennen.
Ich habe ja nur mal als Beispiel ein Land genannt, das bereit wäre, mit uns entsprechende Abkommen zu schließen. Wir finden sicher, wenn wir attraktiv genug Angebote machen, auch andere Länder.
Kenia ist so ein Land, das häufig genannt
wird. Da gibt es halt einen Unterschied in den Konzepten. Das will ich nur rausarbeiten, damit das nicht so stehen bleibt. Rücknahmeabkommen für eigene Staatsbürger, prima, okay. Aber das reicht noch nicht.
Exakt.
Wir müssen die Botschaft beenden, dass jeder, der die EU-Außengrenze betritt, egal aus welchem Grund, egal warum, egal mit welcher Perspektive, zu nahezu 100% in Europa bleibt, sich aussuchen kann, in welches Land er geht. Die Hälfte davon geht etwa nach Deutschland mit Sozialleistungsanspruch ab Tag 1. Das wird nicht mehr funktionieren.
Genau,
deswegen brauchen wir sichere Drittstaaten, wo wir von der EU-Außengrenze Menschen zum Schutz hinbringen können.
Genau dafür gibt es dieses GEAS, dieses gemeinsame europäische Asylsystem. Für alle, die einen Schutzanspruch von unter 20% haben, gibt es Verfahren an den Außengrenzen der Europäischen Union. Ja? Dann kommen die sofort wieder zurück in einem schnellen Verfahren. Dann gibt es einen Solidaritätsmechanismus. Weil wie hat die Krise 2015 begonnen? Weil Italien, Spanien und Griechenland gesagt haben, wir können hier nicht mehr und haben dann durchgewunken. Und deswegen ist es doch richtig, dass wir sagen, diese Lösung ist nur europäisch möglich. Und das ist auch das,
was wir die Flüchtlingslager nicht mehr finanziert haben.
Ja, genau, das war sozusagen der Anfang im Nahen Osten, in Jordanien und so weiter. Und das ist aber doch das Problem auch an dieser Idee, dem Entschließungsantrag von Herrn Merz und den Vorschlägen von Herrn Spahn. Das würde Europa zerstören, weil die Staaten, auf deren Kooperation wir angewiesen sind und wo wir jetzt mühevoll es geschafft haben, uns zu einigen, damit wir nicht mehr veräppelt werden von denen. Die haben doch schon erklärt, gut, wenn ihr das macht, dann halten wir uns auch nicht mehr dran.
Sie
und dann
ist ja
genau das, was Herr Spahn verhindern will, wird dann eintreten.
Das und machen das die doch alle schon.
Aber deswegen haben wir doch die GEAS-Reform. Deswegen reden wir zum Beispiel intensivst und verhandeln mit den Griechen, dass die Leute, die einen Flüchtlingsstatus schon in Griechenland haben, wieder zurücknehmen.
Damit dann haben sie deutsche Gerichte, die ihnen sagen, Griechenland geht nicht.
Brot-Seife-Rechtsprechung. Also und deswegen sind wir jetzt dabei, dafür Geld zu geben mit der Europäischen Union, damit die jungen Männer dort ein halbes Jahr Geld haben, damit sie dann eben zurückgeführt werden können. Wir reden mit der Türkei, damit die ihre Leute, die hier keinen Schutzanspruch haben, auch wieder zurückgeben. Genau das passiert übrigens auch zum Beispiel mit anderen Staaten Afrikas. Wir haben ein Riesenproblem, dass wir Leute hier haben, die ihre Pässe irgendwie nicht mehr haben. Und wenn wir dann mühevoll die erst bei der Botschaft vorstellen, dann wird geprüft, sind die wirklich aus Ghana oder Nigeria. Ja. Und jetzt sorgen wir dafür, dass die hier mit ihren biometrischen Daten, die sind ja zum Teil besser digitalisiert als wir. Ja. Und dann sitzen hier Beamte aus einem solchen afrikanischen Staat und dann können wir die biometrischen Daten derer, die wir hier haben, liefern. Und dann sagen die, okay, das sind unsere Staatsangehörigen, die nehmen wir weg. Was ich sagen will, ist, es ist eben ein bisschen mehr als dieses nur Rumschnacken, sondern es sind ganz viele, viele Schrauben, die man bis zum Anschlag drehen muss. Und das ist das, wie wir das Migrationsproblem auch in den Griff kriegen.
Wir werden es jedenfalls nicht in Deutschland lösen, sondern an der EU-Außengrenze. Absolut. Und solange ihr glaubt, dass ihr das alles löst, wenn die Menschen erst nach Deutschland kommen.
Aber diese Unterstellung weise ich.
Und die gemeinsame europäische Außenpolitik gilt für eine Minderheit. Für eine Minderheit derjenigen, die an der Grenze ankommen.
Moment, wenn das jetzt am Ende der Zeit, Frau Quadbeck, haben wir da jetzt einen Vorgeschmack nochmal bekommen, auch für Kanzlerduell und Ähnliches?
Genau, ich sehe das wirklich, also das EU-Türkei-Abkommen ist tatsächlich das Beispiel, die Blaupause, wie man es machen sollte. Und manchmal denke ich, also es ist ja tatsächlich so, dass wir Deutschen beim Thema Flüchtlinge uns am allermeisten korrekt verhalten in Europa. Und wenn Deutschland
die letzten Verästelungen der Gesetze
sollte sicherlich auch ein bisschen Druck machen innerhalb der EU, dass solche Abkommen schneller geschlossen werden, dass GIAS dann auch funktioniert. Ja, das ist ja mal die große Frage. Schönes Gesetz, aber es muss ja auch implementiert werden und da ist man ja noch weit von entfernt.
Also das gilt erst ab nächsten Jahr.
Wir danken zunächst mal. Das war interessant, heute mal ein bisschen grundsätzlicher zu werden. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für die nächsten Wochen. Wird gute Nerven brauchen für alle Beteiligten hier. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Sonntag wieder nach dem Kanzlerduell. Da werden wir das besprechen, was da besprochen wurde. 22:15 Uhr. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.